Hört man eigentlich die grauenvollen Blagen aus der Nachbarschaft? Das nervt ja, ne? Dieses Quarantäne, den ganzen Tag spielen die Kinder im Garten.
Ja, und dabei hast du ihnen schon 3 Bälle zerstochen und sie wollen trotzdem nicht hören. Was musst du noch mehr tun, um die Gesellschaft zu einer besseren zu machen? Jetzt hast du schon alles getan. Du hast heute schon 3 Leute angeschwärzt, die auf einer Bank gesessen haben und ein Buch gelesen haben. Und trotzdem, sie wollen es nicht begreifen, oder?
Bei mir auf dem Dach ist seit 3 Monaten Baustelle. Ich fühle mich mittlerweile wie im Hotel.
Ja, aber brauchen die jetzt mittlerweile 3 Monate, um bei dir einzubrechen? Die waren doch sonst schneller, ne? Oder kann er nicht
wie,
lachen?
Wie läuft's denn eigentlich mit dem Finanzamt, Miggi?
Wie soll das denn mit dem Finanzamt laufen? Das läuft gar nicht.
Ja, sehr gut.
Steuerprüfung ist erstmal bis auf Weiteres erstmal ausgesetzt, ne? So. Weil der Steuerberater
Warst du das mit diesem Corona?
Ja, ich habe diesen Coronavirus habe ich nur aus 2 Gründen gemacht. Das eine war, um diese Buchprüfung ein bisschen nach hinten zu schieben und zum anderen, weil die Tour noch nicht richtig gut verkauft war und habe ich gesagt, so, wir brauchen noch ein bisschen Zeit bis November. Und ja, man muss auch mal gucken. Und dann habe ich meiner Perle gesagt, wir fliegen nach Wuhan und hauen uns jetzt mal so ein schönes Fledermausschnitzel rein, ne? Top.
Ja. Ja, du bist der Wuhan Wilke Möhring von MML.
Oh Gott, Alter.
Ey, manchmal sitzt man wirklich einfach nur daneben und denkt, wer hat euch eigentlich ins Gehirn geschissen?
Die Frage ist ja, wer hat uns aufeinander losgelassen? Und da wir ja am Sonntag, am Ostersonntag 3 Jahre alt werden, kann man mal erzählen, Mike, vielen Dank auch. Das war ja deine beschissene Idee.
Ja, wieder mal. Ja.
Tut mir
das
leid.
Ist richtig. Ja, das wirklich, muss man sagen. Danke, Mike. Hast es wieder geschafft. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Und jetzt hast du uns da noch so einen schönen Klumpfuß, hast noch hier so einen akustischen Klumpfuß gelegt. Danke. Danke.
Ja, vor drei Jahren, das war übrigens die Zeit, als jeder noch einen Podcast hatte und nicht wie heute 3 oder 4.
Ja, nun. Ja, muss auch gucken, wo ich bleibe. Ne? Ich habe festgestellt, mit Blick in meinen Kalender, dass ich teilweise noch am Tag 18 Minuten frei hatte. Und dann habe ich gesagt, das kann man doch mit was füllen. Ne?
Ja, ich hab heute schon gesagt, ob du jetzt in den 18 Minuten 4 Insta-Story machst mit einem imaginären Hund.
Ja.
Oder ob du noch was über die Weltlage erzählst, ist am Ende auch egal.
Ist doch eigentlich auch furzegal, oder? Am Ende sind es 2 Dinge, die ich mir so zurecht imaginiere. Und dann ist es auch egal. Wenn die Leute daran teilhaben wollen, ist es auch in Ordnung.
Machen wir uns nichts vor? 30 Jahre nach der Wende, nach der Wiedervereinigung, bist du eigentlich der echte Wendegewinner jetzt in diesem Jahr, ne? Wenn man das mal so nimmt, ja, mit Podcast und so. Du bist der große Gewinner dieser Tage.
Boah, weiß ich nicht. In Anbetracht dessen, was ich alles nicht machen kann wegen der Scheiße, weiß ich nicht, ob das eine das andere aufwiegt. Aber ich bin zumindest, und das ist ja in diesen Tagen schon nicht so schlecht, zumindest nicht der große Verlierer. Das ist schon mal ganz gut. Ne? Muss man auch von der Seite sehen, oder?
So.
Ja. Übrigens, wo wir gerade bei miesen Wuhan-Wortspielen waren, Dietmar Hopp, du Wuhan-Sohn.
Aber weißt du, ich hab Mike Nöcker, nachdem er sich in der letzten Live-Sendung beschwert hat, dass er immer nur zwischen uns zerrieben wird,
und
sämtliche User auf seiner Seite waren, hatte ich so eine schöne Brücke gebaut. Mike, du hättest jetzt einfach mal erzählen können, wie du auf diese bekloppte Idee gekommen bist, vor 3 Jahren, im April 2017, uns alle zusammenzubringen, dass dieses Baby hier entstanden ist, was jetzt mittlerweile laufen und sprechen kann, nämlich Fußball MML.
Aber die Geschichte kennt ihr doch schon.
Ja, dann ist doch schön.
Ja, und dann ist im Doppelpass sitzen sie da auch immer und erzählen immer dieselben Geschichten. Ich weiß noch, wie ich damals den Diego Maradona, als ich der Trainer vom FC Barcelona war und die Mannschaft, und dann kam der Maradona nicht und dann hat die Mannschaft gesagt, Trainer, fahr los. Und dann habe ich zum Busfahrer gesagt, Busfahrer, fahr ab. Und dann die Mannschaft hat geholt und hat geklatscht. Nächsten Tag stand Diego Maradona im Präsidium, stand beim Präsidenten vom FC Barcelona, hat gesagt, Herr Präsident, es geht nicht mehr. Und danach war ich entlassen. So, und daher kommt dann jetzt das Trio La Hees, spielt so einen kleinen Jingle und alle klatschen und sagen, der Udo Mai, das ist
wichtig. Ja, aber jetzt, wichtige Frage an dieser Stelle, wir machen es jetzt mal wie Moritz von Uslar bei seinen 99 Fragen.
Ja, dieses Männerbuch da, das vom Uslar. Achso,
dieser Macho-Kitsch, der Macho-Kitsch aus der brandenburgischen Provinz. Nee, meine Frage wäre jetzt an euch beide, ganz Sieht's wichtig man. In diesen Tagen. Mike, hör zu. Trio La Hees oder DJ John Munich?
Ja, das ist ja wohl klar. Also
naja, Leute, gut, ey.
Leute, wir als Feuilletonisten, wir würden uns immer fürs Trio La Hees entscheiden. Das ist ja wohl völlig klar, ne? Mit ihrer Version von Money. Bim, 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 bim,
bim, bim. Aber ich als großer Udo Jürgens-Fan?
Ist auch wieder was Wahres dran, Micky. Ne?
Also ich sag, Leute, ich bin Connoisseur der großen Kunst. DJ John Munich, ja, aber nur als Schauspieler. Und zwar als Hauptcast in Sunshine Reggae of Ibiza. So, da hat er nämlich die Hauptrolle gespielt. Ja, da hieß er noch Johnny Jürgens, hat auf 1,95 Meter ungefähr 28 Kilo Abtropfgewicht gehabt und hat das war der unwürdigste Auftritt auf Ibiza seit quasi Hans-Christian Strache, muss man ganz klar sagen. Also von daher, also ich habe diesen Film Sunshine Reggae of Ibiza auf DVD und VHS. Nur, dass ihr das auch mal gehört habt. Ja. Hat mit Fußball aber jetzt nicht so richtig viel zu tun, ne?
Und ich habe eine ganz kurze Frage. Wurde da auch gegrillt?
Nicht schlecht, Mike Nöcker. Nicht schlecht.
Ich frage nur deshalb, weil ich mich ganz kurz noch mal vordrängen wollte mit dem Thema Werbung. Mhm. Und dann jetzt mal die volle Aufmerksamkeit unserer Hörer brauche. Und zwar für unseren heutigen Werbepartner Weber Grill.
Was, Weber?
Bist du Aussprache, wenn hier steht Aussprache Weber Steven. Dann muss ich doch Weber Grill sagen,
das
oder?
Heißt Leute, Weber Grill. Leute, das ist jetzt, da kriege
ich das jetzt. Wenn das nicht Weber Grill heißt, dann mache ich den Laden jetzt zu. Dann ist halt nichts mit dritten Geburtstag. Ja,
vor allen Dingen, sorry, die können von mir aus Webster heißen oder so, aber das ist doch völlig an der Zielgruppe vorbei, wenn du jetzt sagst Weber Grill. Das ist so, als würdest du in der Fußgängerzone in Castrop-Rauxel jemanden fragen und sagen, wo finde ich denn hier Woolworth? Da kriegst du direkt eine geschmiert. Da sagen die, das ist Wolwort. Bist du doof oder was?
Das ist, als wenn dieser Fernseharzt, der mir immer so auf den Sack geht, sein Buch genannt hätte, die Leber wächst mit ihren Aufgaben.
Na, der hat noch ganz andere Dinge verbrochen. Google mal Eric Clapton, Tears in Heaven, deutsche Version, WDR Funkhausorchester. Aber nochmal zurück zu unserem Sponsor, Mike.
Im Gegensatz zu Wolwart, die es ja nicht mehr gibt, ist Weber ja eine der führenden, wenn nicht die führende Marke, wenn man grillen will. Die, ich sag das jetzt einfach mal, die besten Grills kommen von Weber.
Ja, das stimmt.
Das ist wirklich so.
Ist wirklich so, finde ich nämlich auch. Und jetzt gibt's vor allen Dingen eben eine tolle Aktion, weil so langsam fängt ja das Grillwetter schon an. Der eine oder andere hat vielleicht auch zumindest mit sozialem Abstand schon mal angefangen anzugrillen.
Ja.
Und wenn man es ja richtig geschafft hat im Leben, dann hat man eben nicht nur so einen kleinen Mini-Grill.
Nee, dann hat man Kohle.
Sondern kauft sich diese geilen im amerikanischen Style, weißt du, wo du diese Mega-Steaks dann auch noch mit braten kannst und wo du links und rechts ein bisschen was ablegen kannst zum Vorbereiten und wo du vor allen Dingen noch eine spezielle Sear-Zone hast, also da, wo es noch heißer ist, wo die Steaks noch geiler gegrillt werden, wo sie noch amerikanischer werden.
Okay. Fangen die dann an, Trump zu wählen, die Sachen, oder was?
Das ist der mittlere Westen des Grills. Das ist der Rust Belt.
Und wenn man davon, ich lasse mich einfach nicht aus der Ruhe bringen.
Nee, also bitte,
wenn man davon auf jeden Fall jetzt einen Weber Grill kauft, dann gibt es dazu passend im Wert von 149,99 Euro einen Drehspieß mit dazu. Also ich würde mal sagen, Spanferkel passt nicht ganz drauf.
Ja.
Aber man ist im Grunde genommen top vorbereitet.
Wie redest du über unseren Gesundheitsminister?
Ach, bitte, Lukas, ich habe es mir so verkniffen. Aber ich wusste, einer von uns würde ihn machen.
Man ist auf jeden Fall top vorbereitet, um durch die Grillsaison zu kommen und vor allen Dingen irgendwann auch mal wieder ein paar Kumpels einladen, Freunde einladen. Ja. Wenn man das endlich dann mal wieder darf, hat man natürlich irgendwie mit Weber den trendigsten Lifestyle-Grill, den man überhaupt haben kann. Und wie gesagt, er ist mit allem ausgestattet, mit 10 Jahre Garantie auf alle Grills seit 1952, muss man überlegen, zelebriert Weber das perfekte Grillen. Wenn man einen Weber-Grill hat, dann weiß man, dass man grillen kann. Ja. Und den, wie gesagt, gibt es jetzt aus der Serie der Weber-Grills in den Frühlingswochen. Wenn du dir einen mit Zierstation kaufst, also da, wo es noch heißer ist, als es sowieso schon ist, wo du noch geiler grillen kannst, dann gibt es einen Grillspieß für 149,99 Euro dazu.
Ist ja der Hammer.
Wo man das Ganze erwerben kann, das seht ihr bei uns im Text in den Zugaben hier zu diesem Podcast.
In den Shownotes, wie man so schön sagt. Übrigens, ich bin ja totaler Fan von diesen Grills, weil aufgrund dieser Rauchschwaden kann ich dem Ordnungsamt jetzt noch besser melden, wo höchstwahrscheinlich mehr Leute zusammen sind, die dann auseinandergeknüppelt werden. Nein, weil das ist für mich befriedigend. So habe auch ich Spaß daran.
Gerade das Motto jetzt auch für die ganzen Leute, die nicht mit ihren Freunden grillen können, ist natürlich jetzt auch Junge, komm bald Weber.
Aber es ist wirklich gut, Ich weiß, mein Bruder ist quasi der Saddam Hussein des Grillens, also der kennt da keine Kompromisse, der benutzt es auch und ich sehe ihn in diesen Tagen der sozialen Distanz und er gehört zu den wenigen glücklichen Menschen in Deutschland, die einen Garten haben und also es gibt wenig, was ihm in diesen Tagen Trost spendet, auch in der Bundesliga-freien Zeit, aber er grillt einfach fleißig vor sich hin, so wie der alte Mann und das Meer und das ist schön.
Und wir reden hier über einen Mann aus Kastrop, der eine G-Klasse geleast hat und einen French Bulldog in der Größe eines Hausschweins besitzt. Das heißt was.
Das ist absolut richtig. Die G-Klasse ist weg, der Hund ist aber noch da.
Der Hund ist auch so groß wie die G-Klasse, deswegen ist es egal.
Das
ist
richtig. Ich sehe aber auch in den Augen des Hundes jedes Mal, wenn ich da hinkomme, dass er furchtsam meinen Bruder anguckt, wann da vielleicht auch das Leasing endet und er nicht beendet.
Kann ich übrigens kurz darauf hinweisen, dass wir es jetzt geschafft haben, schon die ersten 12 Minuten mit Popkultur, Werbung und anderen Feixereien verbracht zu haben.
Ja, und was ist daran jetzt schlimm?
Und wir sind noch nicht mal bei Tiger King angelangt.
Oh. Effe, aber der Tiger King.
Vor oder nach der Musik?
Nein, dann machen jetzt, also vor Tiger King muss man Musik machen, Mike.
Ja. Okay. Dann wirklich verweise ich jetzt auf Tiger King und versuche vorher, ich sag mal so, die Musik, die jetzt kommt, ist schon deshalb ohne Gesang, weil keiner Zähne hat. Musik bitte. So. Und hier sind sie, die Tiger Kings von Fußball MML. Hier ist Micky Beisenherz.
Ja, wie Sebastian Kurz, so müssen wir es machen. Achso, habe ich jetzt einfach mal gesagt. Ja, guten Tag.
Lukas Vogelsang.
Mein Name ist Lou Schreibvogel, aber ihr könnt mich auch Lou Exotic nennen. Oh.
Lou Exotic ist sehr schön. Okay.
Und wen müssen wir jetzt noch vorstellen? Mike Nöcker.
Ich bin der mit der Podcast-Sekte. Ich lebe seit 3 Jahren mit 2 Männern zusammen.
Ja.
In meiner Podcast-Sektion.
Also sehen Sie Mike Nöcker. Mike Nöcker ist der Marty Bird von Fußball MML. Seit 3 Jahren reitet sich ein unbescholtener Mann in den besten Jahren tiefer und tiefer in die Scheiße. Und alle haben Spaß, ihm dabei zuzusehen, wie er da wieder rauskommt.
Man sieht aber auf jeden Fall, je weniger Fußball wir haben, desto mehr haben wir Zeit für Netflix zum Beispiel. Mhm. Mir hat dankenswerterweise unser Freund und Kupferstecher, Nils Böse von Volkswagen, der, mit dem wir immer die schöne Tailgate-Tour gemacht haben, hat mir nämlich, weil wir ja keine Tailgate-Tour machen konnten und ich mich fragte, was mache ich denn jetzt eigentlich, hat er mir eine SMS geschickt und hat gesagt, du musst unbedingt Tiger King gucken.
Ja. Das hilft dir privat nicht weiter, aber immerhin hast du ein paar schöne und, wie es Trevor Noah genannt hat, ein paar lebensverändernde Stunden verbracht bisher. Ja.
Es ist Wahnsinn. Ich habe mir in Quarantänezeiten habe ich mir ein Rudergerät gekauft und ruder jetzt immer fleißig und gucke dazu Tiger King und es ist gefühlt so, als würde man an einem schweren Verkehrsunfall vorbei rudern und weiß, man darf eigentlich nicht hingucken. Aber man muss es trotzdem.
Und es ist so ein popkulturelles Phänomen geworden, dass ich, egal in welcher Blase man sich gerade befindet, man dem gar nicht entkommt. Es schrieb ja gestern einer, für mich, für ein Kollege von uns, für mich ist und bleibt der echte Tiger King Stefan Effenberg. Und so, ja. Also es tropft in den Fußball. Und was bei mir, was ich so lustig fand, ihr müsst unbedingt auf Instagram, wenn ihr es noch nicht tut, Memphis Depay folgen, dem niederländischen Nationalspieler von Olympique Lyon. Es ist sagenhaft, also es ist wirklich, es ist eine zur Schaustellung von Reichtum sondergleichen.
Ach geil, super, finde ich cool. Ist,
und er hat unter anderem, besitzt er ein Liga, halb Löwe, halb Tiger, mit dem er sich dann zusammen fotografiert. Okay. Und der Liga, und ich verstehe übrigens auch nicht, warum er diesen Liga auf seinem Rücken krabbeln lässt und dann nicht mal die Überschrift macht, Walking on Memphis. Ja, also das ist schon mal
sträflich. Das hat er einen liegen lassen.
Aber er postet oft diesen Liga und immer aber mit der Caption, die wunderbar ist, when a Liger, heißt das ja dann auf Englisch, when a Liger hangs out with a Lion. Also Memphis Depay selber ist der Lion. Also ich sag mal so, die Profilneurose, die Joe Schreibvogel in Tiger King hat, die strahlt durchaus auch in den Fußball, weil da kommen ähnliche Charaktere zusammen.
Ja, das finde ich super. Vor allen Dingen das Interessante ist ja jetzt, da haben wir ja bislang nur geringfügig ein Auge drauf gehabt, aber die Mischung aus Langeweile und zu viel Geld, zu wenig Wettkampf, wird ja jetzt wahrscheinlich bei den Instagram-Accounts der einzelnen Fußballer ja auch nochmal für eine ganz neue Dimension der Profilneurose sorgen. Ich weiß nicht, was in Aogos Aufzug los ist, aber also auch bei Ribéry, Jadon Sancho und so, wobei die wahrscheinlich auch Direktiven von ihren Vereinen kriegen, die jetzt besonders sein. Leute, denken so ein bisschen an die Fans und an die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle. Vielleicht jetzt nicht nur noch irgendwie die Goldbuletten braten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber spannend ist es allemal. Ich muss an dieser Stelle übrigens etwas korrigieren. Ich habe im Kölner Treff mit so einer, es gab jetzt übrigens keinen Shitstorm oder so, ich sag's jetzt proaktiv, als Gerald Asamoah sagte, dass Spieler vom FC Schalke auf Gehalt verzichtet hätten, zugunsten der Mitarbeiter der Königsblauen, da habe ich gesagt, sowas habe ich vom BVB noch nicht gehört. Da haben ein, zwei Leute, viel mehr waren es tatsächlich nicht, mich korrigiert. Aber die natürlich sofort, was erzählst du da für eine Scheiße? Also wenn ich da falsch gelegen haben sollte, dann bitte ich dies zu entschuldigen, dann habe ich offensichtlich Blödsinn erzählt. Das Einzige, was bei mir nämlich hängen geblieben war diese Geschichte halt von Carsten Kramer und dass doch bitte die Fans auf die Rückerstattung der Tickets verzichten, weil der BVB ja irgendwie auch die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle durchbringen muss. Offensichtlich gibt es da interne Lösungen. Und was ich jetzt zuletzt auch gehört habe, was ich natürlich sehr gut finde, ist, dass sie die Nordtribüne benutzen als mobile Krankenstation in Dortmund.
Ja, das habe ich auch
gehört. Das finde ich super, das finde ich sehr, sehr gut. Ja.
Aber man muss sagen, Memphis Depay oder Depay, es werden wahrscheinlich wieder Myriaden von Zuschriften kommen, dass ich diesen Namen nicht richtig
ausgesprochen habe. Sag einfach Memphis Weber.
Ich habe ja da auf jeden Fall, das ist ja mein blinder Fleck, ich kann ja auch Goretzka und Kovac nicht richtig aussprechen, aber so ist das. Aber auf jeden Fall, Deepa, also was das angeht, diese sensationelle Prolligkeit, die da zur Schau gestellt wird und vor allen Dingen auch die Tattoo-Dichte, da weißt du dann wirklich nicht, ob du beim Tiger King bist, direkt am Käfig und dann haben die ja alle diese Einschusslöcher tätowiert. Oder ob du bei einem Fußballmillionär am Pool bist. Also
Die haben Einschusslöcher tätowiert.
Haben die doch, oder?
Wirklich?
Bei Tiger King?
Also der Einzige, der das durfte, war Andres Escobar. Und da war das also in dem Falle noch nicht mal. Also wirklich, das machen die? Sowas?
Ja, aber Tiger King, bei Tiger King heiraten doch drei Männer.
Ach so, bei Tiger King haben die.
Ja, das weiß ich nicht.
Genau.
Aber Memphis Depay ist aber auch. Memphis Depay ist ein einziges Tattoo.
Okay.
Ich meine nur, es geht um die Schaustellung von Körperlichkeit, Reichtum. Das ist ja das, was der Fußball uns gerade bietet, wenn er nicht gerade auf Gehalt verzichtet.
Okay, okay. Naja, klar. Also
der Insta-Fußballer, der dann 1,4 Millionen oder 2 Millionen Follower hat.
Also das, was wir sonst mit Kopfschütteln und Facepalm an der Eckfahne beim Torjubel betrachten, das kriegen wir jetzt im Grunde genommen 24 Stunden als Insta-Livestream geboten.
Aber so. Und da muss ich mal vorgreifen auf ein Thema von nachher vielleicht. Ja. Aber wenn ihr denkt, Memphis Depay oder Joe Schreibvogel bei der Tiger King, gibt es absurde Tattoos. Denkt immer dran, Leroy Sané, hat sich selbst auf den Rücken tätowiert.
Ja, stimmt. Das darf man nie vergessen. Und
das darf man nie vergessen. Das muss man immer, wenn man über schlechte Entscheidungen nachdenkt, wenn man sagt, Mist, hätte ich wirklich die alte Frau umtreten müssen, um noch an dieses Klopapier zu kommen.
Ja,
richtig. Da muss man sagen, egal, ja. Leroy Sané hat sich selbst auf dem Rücken tätowiert.
Stimmt, das sollte man wirklich nicht vergessen, ja.
Und das sollte man im Übrigen auch nicht vergessen, wenn man doch noch darüber nachdenkt, ihn in München zu verpflichten.
Ja gut, Uli Hoeneß ist ja nicht mehr in Amt und Würden, deswegen werden wir von ihm, also er wird da nichts mehr dazwischen werfen können, aber andererseits glaube ich, das ist jetzt echt vielleicht auch gar nicht so ein Riesenproblem, oder? Ich überlege.
Ist nicht das Riesenproblem für die Bundesliga und insbesondere die Konkurrenz der Bayern, dass die Bayern im Moment ganz viel sachlich richtig machen und ganz unaufgeregt, dass sie in der Krise am ehesten reagieren und ganz viel Ruhe reinbringen, also die Verlängerung mit Hansi Flick, dann die Überlegung zu sagen, vielleicht holt man doch Timo Werner, den eben jener Hansi Flick ohnehin favorisiert und eben nicht Leroy Sané, der vielleicht doch charakterlich fragwürdig ist, was ja dann übrigens, wo ja Hansi Flick in der Einschätzung d'accord gehen würde mit seinem ehemaligen Chef, nämlich Jogi Löw. Mhm. Ja, die sind hier, scheinen da ja deckungsgleich zu sein. Ja. Und plötzlich machen die Bayern alles richtig. Der Kahn ist da.
Ja.
Der Hoeneß ist weg. Der Kahn ist da. Ja. Der Rummenigge gibt dem Hansi Flick nicht nur einen Stift, sondern lässt ihn auch noch mit dem Stift auf Papier unterschreiben.
Ja, aber ganz kurz. Aber der Flick, der hat erst deshalb so lange gewartet mit der Unterschrift, weil der musste erst mal warten, dass da keine Viren mehr auf dem Stift sind. Gerade in Corona-Zeiten, der Rummenigge hat ihm den gegeben und er hätte eigentlich sofort unterschrieben, aber er hat gesagt, nee, ich weiß nicht, wie lange die Scheiße auf der Oberfläche hält. Und gerade Rummenigge ist ja auch so. Und dann hat er, aber jetzt ist das alles gut. Das ist schön. Das freut mich.
Aber dann lass uns doch mal das so ein bisschen aufdröseln, wie das so schön heißt, wenn wir schon beim FC Bayern sind und wenn wir schon ein Fußballthema haben. Auch da müssen wir uns ja bedanken. Letzte Woche haben wir uns beim Hamburger Sportverein bedankt. Heute bedanken wir uns beim FC Bayern, dass wir eben halt noch ein bisschen was über Fußball reden können, zumindest über ein paar ja nicht ganz unerhebliche Entscheidungen. Zum einen eben die Entscheidung Hansi Flick, bis 2023 an den FC Bayern zu binden, wo ich zumindest mal, sagen wir mal, überrascht war, ob der Länge dieses Vertrages.
Ja, aber das ist doch wirklich ganz klar ein, ich will jetzt nicht sagen, das Pfeifen im Walde, das ist Quatsch, aber es ist natürlich eine Machtdemonstration im Sinne von, wir als Verein setzen ein Zeichen und statten ihn mit einem langfristigen Vertrag aus, um eben genau das Gegenteil von dem zu bewirken, was seinerzeit damals zum Beispiel Clemens Tönnies mit Jens Keller machte, als er sagte, das ist unser Trainer bis Saisonende. Also du willst einfach grundsätzlich keinen Zweifel an der Personalie lassen und du willst auch kein Signal setzen im Sinne von, naja, wir schauen mal, wie das läuft, sondern du sagst ganz klar, und die sind all in gegangen in diesem Fall und haben gesagt, wir geben ihm einen langfristigen Vertrag, weil wir hier 100% wasserdicht als Verein sagen wollen, wir glauben an den und statten ihm mit einem langfristigen, dass da einfach kein bisschen Luft, kein bisschen Spielraum ist, dass die Spieler das Gefühl haben, also ganz hundertprozentig vertrauen die dem nicht. Und da machen sie im Grunde genommen auch ein bisschen das gut, was sie zum Beispiel bei der Personalie Niko Kovac versäumt haben, den von Sekunde 1 an immer der Zweifel begleitet hat. Und das machen sie gut und richtig, finde ich.
Es ist so ein bisschen, wenn man sich die Biografie anguckt von Flick, hat 5 Jahre bei den Bayern gespielt im defensiven Mittelfeld. Das war ein unauffälliger Ballabräumer.
Ja, wie lange war der da? Entschuldige bitte kurz.
5 Jahre.
Echt? Das wusste ich gar nicht. Aber, das ist 5 Jahre.
Ja, aber das ist eben das, ich hätte auch gedacht, 2 oder so maximal. Ja, ja. Aber das meine ich mit diesem typisches Tarnkappensyndrom. Ne?
Ja.
Also so ein bisschen der Dieter Eitz von München. Nur mit einem anderen Humor.
Naja, Dieter Eitz war aber deutlich präsenter bei Bremen als Flick in München. Ja, da möchte ich auch kurz mal. Also
ja, bitte. Okay, gut. Dann, ja, das aber, weil.
Dieter Eitz war das personifizierte Bremen, fand ich.
Das war jetzt auch eine Rollenbeschreibung des staubsaugenden.
Ja, Lukas, toll. Hast ja wieder super hingekriegt.
Entschuldige bitte, aber ich fand es so schön, nämlich Christoph Knehr aus der Süddeutschen Zeitung hat so schön geschrieben über Hansi Flick. Flick war schon als Spieler ein fleißiger Mann. Mhm. Im Mittelfeld hat er all die Bälle apportiert, die andere übrig gelassen haben. Und er hat auch jene Meter auf sich genommen, die andere links oder rechts liegen gelassen haben.
Apportiert, das ist aber auch wirklich. Ja.
Das ist auch wirklich. Und jetzt hast du diese Biografie. Du hast mit Flick jemanden, obwohl wir nicht sofort wissen, dass der so lange bei den Bayern war, der ja wirklich Stallgeruch hat, der dann aber auch noch sagen kann, hallo, ich bin ja als Assistent und Chef der Standardsituation, die uns zumindest im Maracanã im Viertelfinale gegen Frankreich geholfen haben, ja, bin ich ja Weltmeister geworden. So. Und den dann zu verpflichten, nachdem er eigentlich nur für 2-3 Spiele bleiben sollte, dann bis zum Winter und dann in den Januar hinein, ist natürlich ein großer Pfahl, den sie da einschlagen, eine Sicherheit in unsicheren Zeiten. Ja. Das nicht nur als Signal an die Spieler, also nicht nur nach innen, sondern auch nach außen zu sagen, pass mal auf, wir hatten so viel Turbulenzen. Also dieser schwere Bayern-Jumbo ist in solche Turbulenzen geraten die letzten 2 Jahre. Ja. Und jetzt haben wir halt den Piloten, den wir brauchen. Und jetzt gucken wir mal, was sonst passiert.
Ja, aber lass uns doch mal zumindest irgendwie 2 Sachen hinein interpretieren oder vielleicht eine Sache hinein interpretieren und einen Punkt nochmal diskutieren. Mhm. Christoph Knehr gerade angesprochen, in der Süddeutschen Zeitung schreibt ja auch gerade schön nochmal, dass die Experimente bei Bayern nie wirklich geglückt haben. Sören Lerby, Klinsmann, Niko Kovac. Was immer funktioniert hat, waren die Trainer, die wie er selber schreibt, einen langen Wikipedia-Eintrag nur mit Pokalen und Titeln und Schalen und Gold und Silber und so weiter und
so fort. Ja, Moment, das hat aber Klinsmann ja auch, nur halt eben als Spieler. So.
Genau, ja, aber nicht als Trainer. Ja, es geht ja um die großen Senioren, die Grand Senior des internationalen Fußballs, die sie dann holen, ne?
Ja. So, jetzt kommt Hansi Flick, der vielleicht sogar beides nicht ist. Also er hat weder Titel, noch ist er ein Experiment. Das ist jetzt eine These, die ich euch mal
zurückspiele. Naja, ein Experiment ist er schon.
Da hatte ich mir schon was aufgeschrieben zu, weil Knehr schreibt ja, entweder verdiente Trainer oder Experiment. Vielleicht ist Flick aber durch die Leistungen der letzten Monate ein ganz verdientes Experiment. Mhm. So, das Beste aus beiden Welten. Jemand, der schon mal einen Weltmeisterpokal, wie ich es gerade gesagt habe, in den Händen gehalten hat, der weiß, wie man mit einer Nationalmannschaft arbeitet, der den Stallgeruch hat, habe ich ja auch gerade schon gesagt, und der dadurch einfach, das ist ja trotzdem irgendwie eine sichere Sache, gerade wenn man auch, und das wissen die Dortmunder, die können davon ein Lied singen, auf den aktuellen Transfermarkt schaut. Also den Trainer, das Trainerkarussell, wer sitzt denn da drauf, der jetzt merklich besser arbeiten könnte beim FC Bayern, als es ein Hansi Flick gemacht hat, der unter anderem, und das ist ihm hoch anzurechnen in dem bayerischen Kosmos, Thomas Müller wiederbelebt hat. Ja. Ey, Thomas Müller war weg. Wir haben mit einem sehr weinenden und einem sehr lachenden Auge auf die finalen Spiele, auf die, sozusagen den Herbst, den Spätherbst der Karriere des Thomas Müller schon geblickt. Der ist erst 30. Ja, er ist Anfang 30, Thomas Müller. Und wir haben ihn gesehen auf Schalke gegen die Niederländer. Ja? Mhm. Da dachten wir, Wahnsinn, wie schnell ist der deutsche Sturm?
Ja.
Und dann kommt Thomas Müller, die alte leicht angerostete Dampflok, und eigentlich ist es vorbei.
Ja.
So, und dasselbe Gefühl war auch in der Liga. Und dann kam noch Coutinho. Ey, die Bayern sind froh, wenn Coutinho wieder weg ist, weil dann Platz ist für Thomas Müller, der halt wahrscheinlich diese Saison, ja, wenn er es richtig macht, sogar den Vorlagenrekord, oder ich weiß nicht, wer den am Ende hält, ob es De Bruyne war oder noch Zvezda Misimovic, aber er wird ja wahrscheinlich diesen egalisieren mit der Quote.
Ja.
Also sowas zu schaffen, in das Binnenklima so weit zurechtzuzurren in diesem Verein, und das ist ja etwas, was die Bayern seit jeher belohnt haben. Die Hoeneß-Bayern, aber auch die Rummenigge, Kahn, Salihamidzic-Bayern, weil das dann eben passt. Das ist ja dieser bayerische Anspruch, zu sagen, erstmal die Hygiene nach innen. Mhm. Die Spieler müssen sich wohlfühlen, und es müssen die bayerischen Spieler, und Thomas Müller ist halt der urbayerische Spieler, die müssen sich wohlfühlen, und dann läuft's. Und das hat Flick verstanden.
Ja.
Und dann ist er aber auch noch, und das ist der andere Gedanke, jemand, der sich ja trotzdem nicht vor unpopulären Entscheidungen beziehungsweise öffentlichen Aussprüchen und Forderungen zurückhält.
Ja.
Aber dann müssen wir möglicherweise dann doch darüber reden, ob es nicht vielleicht sogar ein Verlierer, Klammer auf, vielleicht sogar auch einen gewollten Verlierer in dieser Personalie gibt, nämlich die Tatsache, das erinnert euch daran, Flick ja relativ laut einen größeren Kader gefordert hat, was lange Zeit mal nicht so gut ankam in München, wenn sich der Trainer dazu äußerte, dass er Transfers braucht, beziehungsweise Spieler holen will, etc. etc. Mittlerweile ist bekannt geworden, dass er, und das ist quasi wie selbstverständlich, von Karl-Heinz Rummenigge mit eingebracht worden, ein Veto und ein Mitspracherecht bei Transfers hat, was es auch nicht so oft meines Wissens nach bei Bayern München gegeben hat.
Was übrigens seltsam ist, das nur mal am Rande, aber gut.
Das fand ich übrigens interessanterweise auch, dass ich dachte, wieso ist das was Besonderes, dass das bei Hansi Flick jetzt der Fall ist, weil es natürlich in der Tat eigentlich total normal wäre. Aber die Frage ist nicht derjenige, der, wenn man mal Hernandez, wenn man mal Croissants oder auch Coutinho mit einbringt, ob nicht Hasan Salihamidžić vielleicht sogar der Verlierer in dieser Entscheidung pro Hansi Flick für 3 Jahre ist.
Ja, nach dem Vernehmen nach hat sich ja speziell Hasan Salihamidžić sehr stark zum Beispiel für Alphonso Davies eingesetzt, der ja eine sensationelle Rolle beim FC Bayern spielt. Und ich glaube, sich alleine deshalb, weil er sich so vehement für diesen Spieler eingesetzt hat, wenn meine Informationen stimmen, muss ich ja dazu sagen, sind ja auch beileibe nicht immer richtig, dann hat Brazzo, der ehemalige The Artist, formerly known as Brazzo, da dann, glaube ich, eine ganze Menge an Kredit gewonnen beim FC Bayern, weil Alphonso Davies natürlich eine der, sagen wir ruhig, Entdeckungen der Saison ist. Speziell mit beim FC Bayern.
Zusammen.
Mit Pavard. Und, ja. Und da, glaube ich, da spielt Salihamidžić schon eine gute Rolle. Und ich halte beide für Teamplayer genug, dass sie da, wenn das große Gelächter erstmal verklungen ist, plötzlich eine gute Rolle spielen können, die wir ihnen, dickhodig wie wir sind, so gar nicht zugetraut haben.
Ich glaube aber im Zuge der gesamten Ego-Verdrängung, also beim FC Bayern, allein, dass Uli Hoeneß nicht mehr da ist, hat ja auch Platz gemacht für gleich mehrere Männer. Also du kannst ja Rummenigge und Kahn haben, dann rückt Salihamidžić in die Führungsebene auf und dann hast du noch Hansi Flick. Das ist heutzutage im modernen Fußball gar nicht so unüblich, dass vielleicht vier Menschen, die alle unterschiedliche Talente haben und Stärken auch, zusammen so einen Verein führen.
Funktioniert bei Gladbach auch,
Ja, eben. Und ich glaube, bei Gladbach sind sie inklusive Alex Zickler, sind sie, glaube ich, zu 21. oder so. Das ist dann wieder, was Hoeneß mal so abschätzig gesagt hat vor 10 oder 15 Jahren, ihr braucht ja bald einen Gelenkbus, nur fürs Team, Team rum.
Ja, wobei die Führungsstruktur von Gladbach ja auch eine relativ kleine ist, ne? Da sind ja jetzt nicht so viele. So, wer ist das denn? Eberl, Schippers,
genau, ja.
Eben. So, Königs, der aber eigentlich nur kommt und sagt, was macht ihr denn da wieder hier, Racker? Ja, wir machen das und das. Ja, ihr seid sehr wohl. Und geht wieder. Und dann hast du noch, Marco Rose und sehr viel mehr sehe ich da jetzt auch nicht.
Und man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass die Frage natürlich auch polemisch eingeleitet ist. Ich hätte natürlich auch einfach Transfers nehmen können, die funktioniert haben, siehe Davies, siehe Pavard, und hätte sagen können, geil, da ist jetzt noch mehr Kompetenz beim FC Bayern und entsteht da möglicherweise ein neues Team, nachdem es eben jahrelang nur diesen Patriarchen gegeben hat, der halt gefaxt hat aus dem Tegernsee und um irgendwie, ne?
Wobei ich eine Sache.
Im schlimmsten Fall mal im Doppelpass anzurufen.
Ja, wobei ich eine Sache an dieser Stelle auch nochmal explizit erwähnen möchte. Ich habe das jetzt auch gerade wieder in diesem Doppelpass-Special gesehen. Mir fehlt Uli Hoeneß und mir fehlt das irgendwie. Und wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Also es gibt bei der Person Hoeneß natürlich immer ein Für und Wider. Das Wider ist dieses Patriarchalische, dieses Verdrängen und dieser lange Schatten, in dem natürlich wenig gedeihen kann, was Führungskraft angeht.
Ein sehr breiter Schatten.
Aber auf der anderen Seite, und das ist natürlich bei einem Verein wie dem FC Bayern München immens wichtig, und das wird in den nächsten Jahren noch eine ganz große Rolle spielen, ist Identität. Und das siehst du auch an der Person Thomas Müller, der jetzt im Grunde genommen ein bisschen das mit übernimmt, was Uli Hoeneß da in dem Verein auch hinterlassen hat. Und Uli Hoeneß zum Beispiel, wir haben ja uns in den letzten ein bis zwei Wochen ja ausreichend über Kaspar Rohrstedt von Adidas aufgeregt und wollen nicht vergessen, dass Rohrstedt einer derjenigen war in seiner Funktion als Adidas-Chef, der angeregt hatte, dass man doch viel mehr Spiele, ich glaube vor allen Dingen DFB-Pokalspiele, in China stattfinden lassen sollte, wie ich gehört und gelesen habe. Und da zeigten sich sowohl Rummenigge als auch Watzke vom BVB durchaus nicht komplett desinteressiert, während Uli Hoeneß tobte und erkennen ließ, dass so eine Scheiße mit ihm nicht machbar sei. Und das ist auch etwas, was man ihm wirklich an Credit geben muss. Denn er hat etwas, also das Pendel schlägt in beide Richtungen. Man schlägt natürlich die Hände über den Kopf zusammen, man amüsiert sich und man sagt, meine Fresse, kann der nicht einfach mal den Mund halten? Auf der anderen Seite hat er etwas, was natürlich vielen dieser Technokraten fehlt und das ist halt Herz und Leidenschaft. Und das sorgt automatisch dafür, dass man sich manchmal auch ein bisschen lächerlich macht, wenn man sich für seine Liebe einsetzt.
Und wenn er jetzt noch einen Impfstoff erfindet, du.
Uli Hoeneß ist so ein bisschen wie die Lindenstraße, ne? Man muss es nicht gemocht haben, aber irgendwie war es auch wichtig für die TV-Landschaft.
Ja, wobei ich ein schönes Bild. Ich weiß nicht, ob das bis in die letzte Instanz durchdacht ist, weil für Uli Hoeneß haben sich noch deutlich mehr Leute interessiert.
Mutter Ballmann, ja.
Mutter Ballmann. Hast du Ballmann gesagt?
Mutter Ballmann. Nee, Ballmann habe ich gesagt.
Mutter Ballmann, ja. Ja. Ich sehe gerade Uli Hoeneß wieder so, bitte, ja, ich sitze hier in meiner Küche, ich habe gerade so drei Spiegeleier gebraten. Bitte, wo ist jetzt hier Klausi Flick und der Pratzo, ja, wieder im Treppenhaus, wieder bei dem Zarikakis im Akropolis unterwegs, ja. Bitte, das ist so unglaublich, das ist so ganz im Alter ist man ganz alleine. Ja, der Hansemann ist mir weggestorben und der Erich Schiller auch. Ja, und jetzt sind sie hier in München und es ist doch nicht mal München, es ist Köln-Bocklemünd, ja, aber da redet ja wieder keiner drüber. Ja, das ist ein populistische Scheiße, ist es ja. Scheißstimmung hier auch.
Mutter Ballmann.
Sehr Mutter, schön. Mutter Ballmann.
Darf das der Titel dieser Folge sein?
Genau, das schlage ich dann auch mal vor als Folgentitel. Und das kann ich das, um es mit Günther Jauch zu sagen, kann ich das schon mal einloggen.
Ja, das Salz und der Julian machen uns natürlich ein entsprechendes Logo und statt Lindenstraße Sebenerstraße oder sowas. Also da kommt, ja, da ist einiges möglich.
Das ist doch wunderbar.
Ja.
Herrlich.
Ja, aber was sagen wir? Also abschließend natürlich, die Personalie Flick geht ja wirklich nahtlos über in die Personalie Leroy Sané. Mhm. Holen die Bayern jetzt, ich weiß gar nicht, wie die Vertragslage ist, aber sie hätten ja Timo Werner sehr, sehr preiswert bekommen können für den vor Corona sehr überhitzten Markt. Mhm. Frage ist, weiß ich nicht, ist der jetzt, wisst ihr das, weil ich hab's gerade nicht parat, ist der jetzt ablösefrei nach der Saison?
Nein, der hat seinen Vertrag in Leipzig verlängert.
Okay, gut. Mhm.
Weil nachdem das die Bayern nicht wollten, hat er ja gesagt, okay, dann verlängere ich in Leipzig.
Ja, weil es ist ja so, dass Flick durchaus auch über die Doppelspitze nachdenkt.
Genau.
Also eine Option wäre dann auch Timo Werner und Lewandowski.
Ja.
Dann würde natürlich Leroy Sané gar nicht kommen. Ich glaube aber, was passiert ist ja ohnehin, ich habe extrem viel gelesen darüber, dass jetzt der sehr überhitzte Transfermarkt irgendwie kollabiert, was zum Beispiel zur Folge hat, dass auch Kai Havertz, wo Rudi Völler ja übrigens schon mit 130 Millionen und plus, ne?
Ja.
Kalkuliert hatte, dass der gar nicht wechseln wird, weil die fünf Vereine, die sich einen Havertz in der Größenordnung leisten können, gar keine Lust haben, beziehungsweise deren Kader stehen. Und Man City, die wissen ja nicht nur, ob sie überhaupt noch mal spielen, sondern ob sie dann, wenn wir wieder spielen, Champions League Spiele austragen dürfen. Also ich glaube, sowas passiert ja. Und die Bayern wären natürlich gut beraten, dann eher einen Timo Werner zu holen, als einen Leroy Sané für über 100 Millionen. Aber das haben sie ja trotzdem irgendwie vorher verpasst, das vernünftig abzuwickeln.
Ja. Also ich finde sowieso, dass ich möchte nicht, dass Leroy Sané in die Bundesliga wechselt. Und zwar aus einem Grund, dass ich glaube, dass er überhaupt nicht in die Bundesliga passt. Also er ist dann ja schon eher, ich meine, wer sich sein eigenes Konterfei auf den Rücken tätowiert.
Also nimmst du mir echt übel, ne?
Nö, ach, mir ist es eigentlich total egal, aber ich wollte eigentlich nur auf was anderes hinaus, wenn ihr euch auch an die Klamotten erinnert, die er getragen hat, die ja eher aus der Aubameyang-Kollektion gekommen sind. Denn
du meinst diese Plüschjacke, die er in der Kita hat liegen lassen und dann nach 5 Minuten abgeholt hat?
Ja.
Ja.
Also man muss das mal, man muss sich, also klar, ich kenne den Satz, dass man immer bestrebt sein soll, dass alle deutschen Nationalspieler irgendwo auch in der Bundesliga spielen sollten. Aber ehrlicherweise tut sich, glaube ich, Sané keinen Gefallen, in der Bundesliga zu spielen und die Bundesliga keinen Gefallen und insbesondere
aber FC wieso, Bayern wegen keinen der Gefallen. Klamotten oder was? Ey, du hast doch in der Schlange mit den ganzen 14-Jährigen vorm Beast-in-Store gestanden, um die neuen Yeezys zu kriegen. Und jetzt, ja? So, anstatt dir mal ein paar vernünftige Mephisto oder Georgs zu holen.
Ja,
so,
aber seitdem werde ich aber auch von dir kritisiert, lächerlich gemacht, vorgeführt und so weiter. Und ich glaube, das wird ihm einfach hier sehr, sehr schnell passieren. Ich glaube, dass der eben, der hat halt, das ist halt Neymar. Das ist die Kategorie Neymar, Ronaldo.
Das ist doch in Ordnung. Das will ich auch von dem Fußball. Solange die Leistung stimmt, ist doch alles gut. Lass sie doch.
Ich glaube ja
sehen,
nur.
Aber wir sehen aber doch, der, wir sehen aber doch
gerade. Die These ist doch nur, dass solche Spieler nicht in die Bundesliga passen. Aber du meinst
wegen der Medienlandschaft einfach. So, weil die deutsche Medienlandschaft, ja gut, das mag durchaus sein, weil fußballerisch ist doch okay.
Da müssen wir, um ein Thema der letzten Woche aufzugreifen, einfach auch David Beckham danken, dass in England und Spanien und Frankreich überall genau das möglich ist.
Ja.
Hätte Beckham
in Deutschland. Der Eismann kommt.
Hätte der. Man hört nichts.
Okay. Das hat geklingelt, der Eismann ist da.
Hätte David Beckham auch in der Bundesliga gespielt, wie wir ja gesagt haben, was ja möglich gewesen wäre für ein kurzes Zeitfenster in der Geschichte der Bundesliga, war es möglich, dass, und dann kam Dieter Hoeneß, dann kam Uli Hoeneß, und ja, als Hertha, ich hab Hertha BSC in Zug. Ich war die Woche schon dreimal am Olympiastadion. Einfach nur, um zu gucken, ob ich jemanden treffe.
Also Jakob Lund, ja, von unserem befreundeten Freundespodcast Baywatch Berlin, hat gestern in der Sendung Late Night Berlin behauptet, er hat Klaas-Häufer Umlauf, der nur wirklich bekanntermaßen so viel Ahnung von Fußball hat wie Andi Scheuer vom Verkehrswesen. Ich wollte nicht Boris Becker und Finanze sagen. Und da hatte Klaas-Häufer Umlauf sprach plötzlich von einem Mondball und von 1976 und Elfmeter und Jakob Lund korrigierte ihn in der Sendung und sagte, das war Dieter Hoeneß. Das war für mich der peinlichste Fernsehmoment 2020. Ja, so.
Vor allem, weil Dieter Hoeneß ist ja nun mal für immer, außer dass er so viele schlechte Stürmer gekauft haben, dass die in das Innere des Olympiastadions ausgefüllt haben, ja, ist ja, ey, ich erinnere dich nur an
Alfonso
Ali Dai, Brian Roy,
ja.
Piotr Reis,
ja.
Und dann, Piotr und Reis. Arthur Wichniarek zweimal.
King Arthur, ja. König Arthur.
Ja, so.
Vom Bielefeld.
Da muss man einfach König ganz kurz sagen, aber der Dieter, also der Uli Hoeneß-Moment ist ja wohl die Nacht von Belgrad.
Ja, sicher.
Aber der Dieter Hoeneß-Moment ist der blutige Turban.
Ja, genau.
Und wer das durcheinander bringt, der hat den Fußball nie geliebt.
So sieht's nämlich aus. Jakob Lund, du hast den Fußball nie geliebt. Und dabei ist er auch Hertha-Fan. Das ist
wir waren auch schon zusammen im Stadion. Es gab zwei gute Hertha-Spiele in der Hinrunde. Eins war in Köln und eins war das Spektakel gegen Dynamo Dresden im DFB-Pokal. Und das habe ich zusammen mit Jakob Lund geschaut. Und wir lagen uns Tränen überströmt in den Arm.
Mensch, und Jakob Lund, ein wirklich ein sehr, sehr netter Mensch, ein lustiger Kerl, super Typ.
Ja.
Ich habe ihn, als wir uns kennengelernt haben, ich möchte mal sagen, vor einem halben Jahr, habe ich ihn gefragt, und was machst du so?
Ja, und warum denn nicht? Warum? Oder ist das jetzt, also bei allem Respekt, aber Jakob Lund ist ja jetzt auch nicht Christian Wulff.
Im Nachhinein ist es mir natürlich irgendwie ein bisschen unangenehm, weil erst dann habe ich angefangen, Late Night Berlin zu gucken und seitdem weiß ich natürlich auch, was er beruflich macht.
Ja, aber sowieso. Aber man muss sagen, also MML-mäßig wäre ja wohl gewesen, eine Prognose zu haben, wo man sagt, aus Jakob Lund wird im Fernsehen nix.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
So, das wäre MML gewesen. Zu sagen, dieser freundliche Mann, der da im Fernsehen, also den haben wir in zwei Wochen wieder vergessen.
Also richtig.
Und Micky Beisenherz macht die beste Mario Basler-Imitation.
Ja, bei der Basler-Imitation von Jakob finde ich so geil. Bei mir ist ja, sie ist ja noch einigermaßen lebensecht. wirklich noch, du siehst ja nur so ein bisschen so, ja, da die Breme und so, das ist ja relativ dicht noch dran. Und bei Jakob ist es halt so, der überdreht halt einfach komplett. Da ist es dann wirklich nur noch das reine S, das menschliche S, was aber total Spaß macht. Ich höre mir seine Parodie wirklich lieber an als die eigene. Und ihr wisst, was das bei mir bedeutet. Aber das macht wirklich, der dreht halt einfach komplett frei. Das ist dann wirklich Mario Exotic. Und finde ich schon gut.
Es ist übrigens, pass auf, bevor es untergeht, ich wollte eigentlich nur über Tiger King reden,
ja,
um dieses unglaubliche geile Zitat von Quentin Tarantino,
ja,
unterzubringen auf Twitter.
Ja.
Und mehr braucht man darüber eigentlich nicht wissen, mhm, über Tiger King. Der hat gesagt, I don't know if it's a groundbreaking observation, but the only one with normal teeth has no legs.
Ach, das ist aber wirklich toll.
Das finde ich die tollste Beobachtung.
Das ist wirklich toll.
Das finde ich die tollste Beobachtung über Tiger King.
Ja. Das ist wirklich toll.
Um den zu verstehen, muss man Tiger King zumindest mal irgendwie 2 Folgen gesehen haben. Dann weiß man, dass wirklich alle, die da drin vorkommen, keine Zähne haben.
Ja, alle irgendwie.
Der von mir ja hoch verehrte Trevor Noah hat gesagt, Tiger King is what happens when Crystal Meth smokes Crystal Meth. Und ich hatte auch noch ein ganz, ganz schönes Meme gesehen auf Twitter, es ist White Trash Game of Thrones ist.
Oh,
wenn du das
toll,
wenn du das einmal drüber, schön. Wenn du einmal drüber nachgedacht hast, dann wirst du es auch nicht mehr los, diesen Gedanken.
Ja.
Aber apropos White Trash Game of Thrones.
Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt.
Pass auf, ich finde ja, dass die späten 90er und frühen 1000er Jahre,
ja,
also wie Moritz von Uslar es immer sagt, die 90er gingen ja eh bis 2005.
Ja. Ja.
Und man muss sagen, die waren durchaus trashiger. Also vielleicht liegt's an der Körnung des Fernsehbildes, an den schlabbernden Trikots, an dem Fußball, wie er war. Aber es gibt in den späten 90ern und dann den frühen 2000ern eine Koinzidenz, muss ich sagen, die mir aufgefallen ist unter der Woche, durch die Arbeit an den Zeitlupen, aber auch, weil unser treuer Hörer Antonio uns das zugesandt hat. Es ist Anfang April über die Jahre extrem viel passiert, was sehr denkwürdig war, nämlich, pass auf, 3. April, Kahn gegen Dortmund, der versuchte Halsbiss bei Herrlich und der Kung Fu-Tritt von Chapuisat.
Ja, das war ja ein Spiel, ne? Das ist dasselbe Spiel.
Genau, das war innerhalb von 10 Minuten. Also
genau.
kriegt ihr die Geschichte noch zusammen? Die Bayern haben damals 14 Punkte Vorsprung gehabt auf den amtierenden Meister Kaiserslautern. Dortmund war 4. Und die Bayern mussten gewinnen und wären dann, glaube ich, schon Meister gewesen. So. Kriegen aber innerhalb der ersten 20 Minuten, glaube ich, 2 Tore durch eben jenen Heiko Herrlich, jetzt Trainer in Augsburg. Und Kufur kriegt in der 36. Minute eine seiner berühmten roten Karten.
Hat natürlich eine Heulattacke wie bei Jerry Springer eigentlich sonst noch und wird auch entsprechend vom Feld geleitet.
Und Kahn platzt dann wirklich die Hutschnur und seine ganze innere Aggression geht nach außen und er fängt an, die Gegenspieler zu malträtieren, kriegt für beide Aktionen keine Verwarnung.
Ja, Wahnsinn.
Weil nämlich noch kein Videobeweis, sondern nur, es gab Run, aber es gab noch keinen Videobeweis.
Das ist richtig.
Und dann kriegt aber Stefan Reuter auch noch eine rote Karte und die Bayern durch Zickler und Janka gleichen am Ende noch aus.
Großartig.
Weil natürlich aufgerüttelt durch eben jenen Olli Kahn, der Titan, das war natürlich auch die Überschriften jener Zeit, muss man einfach nochmal sagen, jener Oliver Kahn, der auch gegen Hansa Rostock mal einfach eine Ecke ins Tor geboxt hat.
Ja, stimmt.
Weil es einfach raus musste.
Der war ja irgendwie sakrosankt. Der hat, glaube ich, hat der überhaupt eigentlich jemals eine Karte gekriegt? Rot schon mal gar nicht, ne?
Ja, das war Franck Ribéry mit Handschuhen.
Ja, weil sich ja wirklich einfach niemand getraut hat. Übrigens, dieses Spiel war ja wirklich insofern auch legendär, als die ganzen Szenen aus diesem einen Spiel ja für ein Jahres Jahresrückblick gereicht haben. Also du hattest den, du hattest den Halsbiss, du hattest den Sprung gegen Chapuisat, du hattest aber auch noch Lothar Matthäus, der bei Andi Möller und Jörg Dahlmann noch, und ich sehe noch hier, und ich sehe noch hier, dann macht er, du Heulsuse, und dann will Andi Möller fast dann Matthäus quasi so ins Gesicht, so nach dem Motto, hör mal auf hier den, die Heulsuse zu, also zu mimen mit deinen Händen, wie so Le Pierrot, woraufhin Lothar so die Hände von Andi Möller so wegschaut, so hey, 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 so. Und alles in einem Spiel, also wirklich toll, was da alles los war. Das Ergebnis habe ich komplett vergessen, aber die Szenen daraus, die sind wirklich wundervoll. Das war doch das S-Oliver, das war doch das goldgelbe S-Oliver-Trikot. Ja, ja.
Das Interessante ist übrigens, wenn ich auch mal kurz gewürdigt werden darf dafür, okay. dass ich an einer historischen Diskussion teilnehme. Aber im Grunde genommen war ja der Kahn nicht nur in dem Spiel, sondern eigentlich auch im gesamten Verlauf seiner Karriere so ein bisschen wie der Sergio Ramos im Tor. Außer, dass er ja, halt nie rote Karten bekommen
hat. Ach so, ja, oder so. Das kann man so auch sehen. Ja, das stimmt. Ja.
Das ist der wirklich der Aggressive Leader aus dem 5-Meter-Raum heraus.
Genau.
Und es war aber auch wichtig für die Zeit, weil nochmal, so trashig wie das war, aber überlegt euch mal, 99,
weiter,
das Abstiegsfinale.
Weiter, immer weiter.
Ja, genau. 99, das Abstiegsfinale. 99 war dann auch eben Barcelona.
Ja.
Also Manchester United. Ja. Es war Teddy Sheringham, es war der Killer mit dem Babyface. Und da gibt's ja diese unglaubliche Geschichte, die, glaube ich, in der Elf Freunde, jetzt auch in dem neuen Elf Freunde-Buch wieder drin sein wird. Die haben ja damals das rekonstruiert. Also diese Minuten, wo der dann schon Lennart Johansson
ja,
schon die Tribüne verlässt, die Tribüne verlässt, die gehen schon nach unten und die beginnen eigentlich schon den Vereinsnamen Bayern München in die Trophäe reinzufräsen.
Ja.
Ja. Und er geht runter und während er durch die Katakomben läuft und wieder hochkommt, schießt Manchester beide Tore. Und es gibt diese tolle Geschichte dieses Abends, dass Effenberg, der ja am Ende war, der war ja genauso durch wie Olli Kahn, Lothar Matthäus und so. Mhm. Und Effenberg war hochgradig aggressiv. Und musste dann zur Dopingprobe.
Ja.
Und mit ihm zugelost aus Manchester wurde Teddy Sheringham.
Ach, wirklich?
Ja.
Oh Mann, ey.
Sehr schön.
Das ist ja interessant, das wusste ich nicht. Ja, spannend. Also Kahn, das muss man auch ganz klar sagen, also wirklich diese weiter, immer weiter Mentalität, da habe ich schon häufiger drüber nachgedacht. Es gab ja diese für uns interessante erste richtige Bayern-Dominanzphase mit drei Titeln hintereinander. Das war ja Ende der 90er, also 99 bis 2001. Das andere habe ich vorher nicht so verfolgt, dass die Bayern ja in den 80ern halt auch schon dreimal hintereinander Meister wurden und die 70er, klar.
Oder Wohlfahrt.
Genau, aber so richtig aufgefallen ist es mir in den 90ern, in den späten. Und wenn man das aber nochmal im Detail sich anguckt, das war ja noch so die Rumpel- und die Dusel-Bayern. Und wenn du dir mal anschaust, wie sie ihre Meisterschaften gewonnen haben, da gab es ja nur eigentlich das Jahr 99, wo sie diese riesen Distanz hatten. Und dann hattest du aber 2000, hattest du Unterhaching, und 2001 hattest du Schalke. Überleg mal, wie die ihre Meisterschaften gewonnen haben, was das war. Wie irre das auch ist, oder? Im Nachhinein auch in der Erzählung. Also verrückt, wirklich. Ja,
wenn man das heute 12- oder 13-jährigen Kindern erzählt, dass die Bayern mal die Meisterschaft an dem letzten Spieltag gewonnen haben, denken die auch, was ist das für eine Sportart gewesen?
Ja, wirklich.
Ja, ne? So, pass auf, es geht weiter. Am 5. April dann 2002 wird Tomislav Piblicer 33 Jahre alt, um am nächsten Tag, am 6. April, sich den Ball auf den Kopf fallen zu lassen.
Was für ein schöner, weil er noch einen Schädel hatte. Danke. Ja.
Er hat aber ein ganz, ganz tolles Interview gegeben. Das wurde gerade in den Berlin-Brandenburgischen Medien gerade sehr gefeiert. Und er hat ein 18 Jahre danach gerade ein Interview gegeben mit RBB24. Mhm. Und hat gesagt, wissen Sie was? Heute kann ich drüber lachen. Und ohne dieses Tor würde sich wahrscheinlich niemand mehr an mich erinnern.
In Cottbus schon, aber das stimmt schon. Aber das ist schon, spielt schon eine große Rolle, ja. Absolut. Ja, ne, so haben ja viele irgendwie ihre berühmten Fehlleistungen. Na, schon toll, ja.
Aber man merkt schon, der April ist ein geschichtsträchtiger Monat.
Allerdings.
Nochmal darauf. nochmal darauf verwiesen, am Sonntag 3 Jahre Fußball MML.
Ja, ja, stimmt. Wir feiern ja das genauso fulminant wie der Doppelpass. Wir machen das einfach so als Videoschalte. Also das ist selten waren Podcaster so nah dran an großen Fernsehshows wie jetzt. Also ob das jetzt die Verleihung des Deutschen Filmpreises ist, irgendwie 1000 Sendungen Doppelpass oder Fußball MML, vom Bild her tut sich da eigentlich nichts. Man kann zu Hause sitzen und wie eine Zoom-Konferenz das Ganze feiern, aber 3 Jahre, Wahnsinn, oder? 3 Jahre MML, das sind ja, Gott, wie viele Sendungen sind denn das schon? Das ist ja verrückt.
Demnächst 150.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Ich setze sogar noch einen drauf.
Ja.
In Zusammenarbeit mit den Kollegen vom Nachholspiel, ja, um den April zu würdigen. Mhm. Am 1. April war ja der Torfall von Madrid. Mhm. Da war ich bei den Kollegen zu Gast für die Sendung. Ja. Da ging es nochmal um Reif und Jauch. Da hatte ich auch die Zeitlupe drüber geschrieben. Also 1. April, Torfall von Madrid, ist gerade die aktuelle Sendung im Nachholspiel. Also wer da mal reinhören will, ist wirklich sehr, sehr schön geworden.
Ja.
Das war der 1. April. Dann ist jetzt am 13. April jährt sich Hillsborough.
Oh Mann.
Und am 15. April jährt sich die Schutzschwalbe.
Ach Gott. Die Andi Möller, Dirk Schuster, Schutzschwalbe.
Genau, also die großen Tragödien folgen unmittelbar, oder die großen Komödien folgen unmittelbar auf die großen Tragödien.
Du Heulsoße, du Heulsoße, sagte.
Nee, und ich finde das ganz spannend bei den Nachholspieljungs, weil die eben all das auf dem Schirm haben. Also die ja, machen Schutzschwalbe, ja, die machen Hillsborough.
Ja.
Da kann man echt mal reinhören, weil das sie machen es auch zu dritt sehr, 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 sehr großartig, weil sie ja wirklich das historisch aufarbeiten und dann immer die passenden Gäste sich holen. Axel Kruse war ja auch da.
Ja.
Aber es ist mir dann aufgefallen, als ich den Kalender so durchkam, dass ich dachte, irre, natürlich, aber auch, weil das hat man ja auch Guardiola immer vorgeworfen, dass seine Mannschaft, wenn es dann drauf ankam im April, nicht mehr fit war. Weswegen die Bayern ja es nie ins Champions-League-Finale mit ihm geschafft haben. Aber es ist natürlich so, eigentlich traditionell im April steigt dann der Testosteronspiegel, da kommen die großen Spiele, die großen Entscheidungen. Auch logisch, dass sich dann die Aussetzer und die denkwürdigen Momente einfach häufen.
Klar. Ja, genau, wenn die Wende enger kommen. Übrigens an dieser Stelle würde ich gerne auch noch kurz, weil wir gerade über so schöne Sachen sprachen wie Nachholspiel und die fußballfreie Zeit und Anekdoten, an dieser Stelle ein kleines bisschen ein Shoutout an meinen Kumpel Jens Buja und meinen Kumpel Arnim Butzen, die haben ein tolles Buch geschrieben beim Fußball. Geht es nicht um Leben und Tod, die Sache ist viel ernster. Und die haben noch mal ein paar wunderbare Anekdoten aus 5000 Jahren Fußball gesammelt rund um den Fußball. Das ist wirklich sehr toll, sehr lustig. Und gerade jetzt in der Zeit, wenn man in Anekdoten versinkt, lohnt sich das sehr.
Aber mit dem Fehlschuss von Dieter Hoeneß in Belgrad.
Ja, das ist doch wohl Ehrensache. Das ist doch wohl völlig klar. Aber ist schon geil. So, also streitsüchtige Stars, durchgeknallte Fans, blinde Schiedsrichter, Wortgefechte. Also es ist toll. Und ich glaube, das macht Bock. Geht sogar bis in die Kreisliga runter. Also auch nicht jene Geschichte,
alle,
die man schon
alles
kennt.
Alles Spiele, alles Sachen, die wir eigentlich auch noch mal mit unseren Hörern und Usern und MML-Ultras bei der digitalen Rudelbildung gemeinsam mal gucken könnten.
Ja.
Noch mal eintauchen in Barcelona, noch mal eintauchen sowieso in den Torfall von Madrid und all die ganzen Geschichten. Wäre doch genau mal eine Idee, wer uns noch nicht miterlebt hat, 15:30 Bringback, 15:30 sind wir natürlich an diesem Wochenende. Ich gucke auf dich, Micky. Du intervenierst, wenn du keine Zeit hast, aber wir sind um 15:30 natürlich. Sehr gut, wieder online, Bringback 15:30.
Vor allen Dingen ist es das Bringback 15:30, die Osteredition. Eier, wir brauchen Eier.
So, bitte.
So,
sehr gut. Oder, ja, so. Das sollen andere beurteilen, ja.
YouTube, weißt du, welcher Facebook, italienische Innenverteidiger Twitter an Ostern auch sehr gut ist?
Oh, warte.
Nochmal?
Weißt du, welcher italienische Innenverteidiger der Vergangenheit extrem wichtig ist fürs Osterfest?
Sag's mir.
Nesta.
Oh. Gut, ja.
Das ist nicht schlecht. Okay. Oh, den kann man mal gelten lassen.
Ja, okay. Ich war auf dem falschen Gleis unterwegs, alles klar.
Ich war bei Jesus und dann dachte ich aber, das ist nichts Italienisches.
Nee, ich war die ganze Zeit, bei Eier und so, aber ich war bei Ayala, aber der ist ja Argentinier.
Auch nicht schlecht.
Ja, aber nicht so, naja, komm. Nesta ist schon gut.
Hasenhüttl.
Ja, okay, I think we got it.
Jetzt so. Ist gut, wir haben es verstanden.
Der Paul Lambert.
Ja,
so. Und natürlich der legendäre Manager von Arminia Bielefeld. Wie hieß er?
Was?
Rüdiger Lambert.
Klopfer?
Ach so, Klopfer?
Naja, ich meine, Hase, Klopfer, hast du?
Es war, ja, ich denke, wir haben es jetzt, ich denke, es ist gut jetzt, es reicht dann auch, ne?
Vielen Dank.
Man soll es auch nicht, you just overstayed your welcome, wie man so schön sagt.
Zwei Dinge wollte ich nochmal sagen, folgt uns auf YouTube, auf Twitter und auf Facebook, dort findet die digitale Rudelbildung um 15.30 Uhr am Samstag statt. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Das andere, was ich sagen wollte, weil ich ja eben mit Oliver Kahn nochmal den Vergleich mit Sergio Ramos aufgebracht habe. Ja. Zumindest damit man nochmal bildlich vor Augen hat, wie denn damals Oliver Kahn als Spieler so war. Der hat ja teilweise irgendwie Leute angeschnauzt und zusammengeschissen, ohne dass es irgendwo einen Grund dafür eigentlich gegeben hat. Und jetzt, und das ist das Interessante eigentlich, ziehen wir Oliver Kahn mal wieder in die Neuzeit und an den Anfang unseres Podcasts ist ja eigentlich eher derjenige, der zwischen diesen ganzen Alpha-Tieren, die es beim FC Bayern gibt, mit Rummenigge, mit Hansi Flick jetzt auch, mit den Spielern selbstverständlich auch, dann mit der Personalie um den Sportvorstand, der nicht mehr Sportchef ist.
Mike,
jetzt
ich möchte Schluss sagen, ich muss mein Omelette essen.
Jetzt muss dieser Mann moderieren, das finde ich interessant.
Ja. Ja, aber das hat Kerner doch auch geschafft.
Wer bitte? Wer? Kerner?
Kerner.
Ja, Kerner. Also,
Okay, das ist natürlich
ein
Argument.
Natürlich die richtige Frage, aber ich glaube, dass der Oli Kahn, der ja immer schon, also sagen wir mal zumindest in den letzten 5 Jahren, eher so auf Elder Statesman gemacht hat, dass der übers ZDF in diese Rolle hineingewachsen ist, weil dort hat er ja schon moderiert und Rede und Antwort geschaut. Ich glaube, er ist der Richtige, weil er die Ball, also der hat ja, wir haben ja darüber gesprochen, die Aggression ist ja schon raus aus dem Körper.
Ja.
Also viel entspannter als ein Oli Kahn kann man ja eigentlich nicht sein, weswegen ich ihn genau an der richtigen Stelle im natürlich auch richtigen Verein, also weil KSC 2000 nicht funktioniert hat, muss Oli Kahn halt heute bei den Bayern arbeiten. Mhm. So ist das. Aber ich sehe ihn da komplett an der richtigen Stelle. Ich habe da gar keine Bedenken. Ich habe höchstens Bedenken für die Konkurrenz um Borussia Dortmund.
Also ich kann nur sagen, ich hatte im letzten Jahr 2 längere Begegnungen mit ihm. Da war es auch meine Rolle, mich mit ihm über Fußball zu unterhalten, auch im Zweifel frotzelnd. Und da war er ein wirklich sehr ausgeglichener, humorvoller, reflektierter Mann, bei dem ich wirklich das Gefühl hatte, ja. Und ich glaube, wirklich eine Figur wie Olli Welke hat ihm über die Jahre so als Athletiktrainer in Sachen Selbstreflexion und Gegenwind erkennen und moderieren, glaube ich, echt geholfen. Das ist, meine ich, noch nicht mal als Witz.
Du meinst, die sind so Paare, die sind assimiliert.
Naja, guck mal, wenn du jemanden hast, mit dem du regelmäßig Sendungen machst und der dir andauernd Feuer gibt und dich spiegelt, immer wieder, dann lernst du auch dich selber besser kennen, deine Manierismen, deine Fehler, deine Routinen und du lernst natürlich sehr viel über dich selbst, wenn du jemanden hast, der dich so gnadenlos spiegelt. Und ich glaube, dass Olli Welke für die Karriere von Oliver Kahn nicht nur als Moderator, sondern tatsächlich sogar auch als Sportdirektor und Vorstand beim FC Bayern ihm echt sehr geholfen hat, weil Welke ihm aufgezeigt hat, was am ehesten vom Gegenüber kommen wird in Richtung Oli Kahn, wenn er sich so und so verhält. Und das meine ich wirklich. Das ist wie so ein Golftrainer, der dir immer mehr Präzision gibt im Umgang mit anderen. Und mit dieser These verabschiede ich mich für heute.
Da lernen wir es wieder. Hätte Bernd Hoffmann doch einfach mal 3 Jahre im Sportclub im NDR co-moderiert, dann wäre das auch alles besser geworden.
Ich für meinen Teil verabschiede mich jetzt. Ich habe einen schönen Abend mit euch gehabt. Liebe Fans vom Fußball MML, ich kann euch nur bitten, abonniert meinen Podcast. Also ich weiß jetzt nicht welchen, einen von den 20. Und wünsche noch einen schönen Tag.
Das ist insofern schade, Micky, dass du gehst, weil ich hätte tatsächlich noch eine Frage, weil ich nämlich gerade gesehen habe, dass die FIFA gerade beschlossen hat, die Transferperiode zu verlängern. Okay. Das heißt, wir werden auf jeden Fall, zumindest steuert's alles darauf hinaus, im Mai hoffentlich irgendwie wieder Bundesliga haben. Wir werden dann vielleicht nach der Bundesliga dann auch noch mal vielleicht die europäischen Wettbewerbe haben. Wie mit was für Gedanken gehst du in Geisterspiele in der Bundesliga, wenn das jetzt im nächsten Monat losgehen soll?
Naja,
wie stellst du dir das vor?
Ich stelle mir ehrlicherweise im Mai noch gar keine Spiele vor, weil ich überhaupt nicht glaube, dass das tatsächlich passiert. Die DFL, also Christian Seifert ist ja ein intelligenter Mann und der ist, glaube ich, auch sehr weitsichtig. Aber das, was sie da gerade machen, ist natürlich ein Szenario aufstellen, was natürlich normal ist, dass sie das machen. Aber ich glaube, da ist auch sehr viel Hoffnung mit dem Spiel. Ich sehe das noch nicht, dass das passiert. Also da bin ich noch ausgesprochen skeptisch. Realistisch ist aber, dass uns der Fußball, und zwar diese Saison, die sowohl in der Bundesliga als auch in den europäischen Wettbewerben zu Ende gespielt werden wird, wird uns bis in den August hinein begleiten. Und ich glaube, die Pause wird ausgesprochen kurz. So, sowohl übrigens die Sommer- als auch die Winterpause, um einigermaßen irgendwann wieder in den Turnus zu kommen. Und klar, dementsprechend wird natürlich auch die Transferperiode verlängert. Allein schon deshalb, weil natürlich ein paar Spieler sich auch bitte nochmal empfehlen sollen, damit sie auch noch ein paar Euro mehr wert sind, als sie es jetzt gerade sind, wo der Buzz insgesamt etwas weniger wird.
So, da ich ja, wie ihr wisst, der Mann von Welt bin, ich werde jetzt neuerdings alle paar Tage angerufen vom Fernsehsender und muss dann innerhalb von 5 Minuten schicken die ein Kamerateam vorbei, egal wo ich gerade bin. Ja. Gestern war ich auf dem Fahrrad und dann haben sie mich gestellt vor meinem Supermarkt im Wedding, okay, haben eine Kamera hingestellt und gesagt, ah, da lassen wir hinten ausfaden, das sieht aus wie ein Clubhaus.
Ja.
Wir machen das jetzt. Und da wurde ich gefragt, wie das eigentlich ist mit Corona und Fußball. Und ich sehe das ganz klar wie die Kollegen von der Süddeutschen. Also man hat mit den ersten Geisterspielen gesehen, dass dem Fußball die Seele damit fehlt, ohne die Zuschauer. Aber es ist nun auch eine Wahrheit, viele Vereine der Bundesliga können ohne Zuschauereinnahmen erstmal überleben, ohne Fernsehgeld aber überhaupt nicht.
Genau.
Das heißt, wenn es überhaupt weitergeht, und deswegen drückt die DFL und drücken ja auch die Vereine so auf die Tube, was das angeht,
klar,
wenn es weitergeht, dann nur so.
Ja.
Und ich glaube, wenn es irgendwelche Lockerungen gibt, dann können wir im Mai noch Bundesliga sehen. Ich weiß nur nicht, ob das, was wir dann sehen werden, uns gefällt. Und ich glaube eher nicht.
Ja, vermutlich nicht, nein.
Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich wird es auch locker dazu führen, dass die Bayern einfach ohne Probleme deutscher Meister werden, weil es gilt ja immer noch, wenn es sozusagen gefühlt ein Trainingscharakter ist. Irgendjemand hatte das neulich auf Twitter ja geschrieben. Also wenn es keine Emotionen gibt, keine Zuschauer, kein ja lautes Stadion, also sozusagen dieses Stadion gegen eine Mannschaft. Wir haben über die alte Försterei geredet, wo die Bayern, glaube ich, als nächstes antreten müssen. Das ist, glaube ich, etwas total anderes, ob man eben gegen Union Berlin in diesem engen Stadion spielt, das voll ist, das gegen dich schreit und so weiter. Oder ob du halt es total ruhig hast und dann halt einfach eben gegen Union Berlin spielst, die einfach
plötzlich ist alles Wolfsburg. Ne?
Geister schießen keine
Tore. Plötzlich ist alles Wolfsburg, ne?
Ja. Genau. Vielleicht kommt noch die große Stunde von Wolfsburg, weil die einfach wissen, wie man.
Wie das ist.
So wie alle Freiberufler,
die ohnehin wissen, wie es ist, im Homeoffice zu arbeiten, plötzlich irgendwie die Experten sind, ist der VfL Wolfsburg plötzlich Meisterschaftsfavorit, weil sie wissen, wie es ist, ohne Zuschauer
zu spielen. Genau, sie sind im Grunde genommen die Prepper der Bundesliga. Sie haben sich seit rund 25 Jahren auf diese Situation vorbereitet, sind bereit, jetzt zuzuschlagen.
Ja, perfekt. Also, das ist unser Fußball-MML-Tipp.
Genau.
Das zum Ende dieses Podcasts. Wolfsburg wird deutscher Meister, weil die es gewohnt sind.
Ja. Ich möchte noch mal sagen, falls ich es falsch gesagt habe und nachher wieder jemand auf Twitter schreibt, es ist erst die Schutzschwalbe gewesen am 13. April und dann Hillsborough am 15. April. Zumindest so viel Akkuratesse muss sein.
Ach, das ist doch wirklich das Allerletzte. Das ist, wirklich,
das ist doch wichtig.
Einer Kopf, ey, das ist ja wirklich eine Pedanterie. Das ist ja einfach nur noch peinlich. Ich hau ab, ich gehe jetzt weg. Ich kann nur leider nicht komplett raus, weil ich muss ja in der Wohnung bleiben. Aber ich knall mit irgendeiner Tür. Ich knall jetzt hier mit meiner Tür. So, ich wirklich sowas Blödes da. Ich kann doch irgendwelche Sachen, der 13., 15. April, als wäre das nicht sowieso alles scheißegal. Aber momentan einfach sowieso jeder Tag ist. Wen interessiert das denn jetzt noch? Ob da Ostern Sonntag ist oder Karfreitag oder das noch mal Dienstag oder Mittwoch. Ich sitze doch immer in meiner abgefurzten Joggingbuchse hier und tue so, als würde ich irgendwas machen. Es ist doch wirklich nicht zu fassen. Warum halte ich mir denn noch 20 neue Podcasts auf? Nur damit ich das Gefühl habe, produktiv zu sein. Eigentlich ist die ganze Scheiße nicht. Das ist die Karte. Ich habe mir selber auf das ganze Serum und wir haben dieselben Scheißpitze. Dann kommt mal hier ein Kahn, dann kommt mal da ein Höhes, dann kommt mal da ein Basler. Dann kommt bitte auch ein Kahn. Nur weil das ja so besonders. Mir reicht's jetzt. Ich kranke an mir selbst. Covid brauche ich nicht. Ich bin mir selbst der schlimmste Virus. Ihr habt die Schnauze voll. Macht's doch gut. Wiederhören. Dankeschön. Bitte.
Sorry. Kann Also herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Tschüss.
Tschüss, bis dann.